Ungewöhnliche Klänge, ein eingängiger Beat und eine ungewöhnliche Sprache. Der Song stammt von Alidee Sans, einer aranesischen Musikerin und Aktivistin. Aranesisch ist eine von nur ein paar tausend Menschen gesprochene Sprache im Val d'Aran, einem Tal in den spanischen Pyrenäen an der Grenze zu Frankreich. Aufgenommen hat Alidee den Song im Rahmen einer Künstlerresidenz für minorisierte Sprachen im EU-Projekt Rise Up. Das im Jänner 2026 beendete Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, die Sichtbarkeit, Nutzung und Weitergabe von minorisierten Sprachen zu stärken. Damit sind Sprachen gemeint, die von vergleichsweise wenigen Menschen gesprochen werden und gegenüber einer vorherrschenden Sprache weniger Raum und Einfluss in der Gesellschaft haben.
Also ich war mit der Wiener Gruppe damit beschäftigt, dass wir Strategien und Methoden zur Revitalisierung von minorisierten Sprachen ausgearbeitet haben und das zunächst mal auf diese 5 Sprachen von Rise Up bezogen haben, aber dann auch versucht haben, das auszuweiten.
Das ist Eva Vetter, die angewandte Sprachwissenschaftlerin und Professorin für Fachdidaktik sowie Sprachlehr- und Lernforschung an der Uni Wien, beschäftigt sich intensiv mit minorisierten Sprachen, aber unter anderem auch mit Sprachkonflikten oder Unterrichtsforschung. Als ehemaliger Lehrerin ist es ihr ein besonderes Anliegen, Mehrsprachigkeit an Schulen nicht als Problem, sondern als Reichtum, Vielfalt und eine Grundlage für die Demokratie zu betrachten. Was minorisierte Sprachen genau sind, warum es wichtig ist, sie zu erhalten und was man zu ihrer Revitalisierung unternehmen kann, habe ich Eva bei einem Besuch am Zentrum für LehrerInnenbildung im 9. Bezirk gefragt. Doch zuvor hören wir noch ein paar kurze Schnipsel der anderen 4 Sprachen außer Aranesisch, mit denen sich Rise Up befasst hat. Den Anfang macht Seto. Dann Aromunisch. Kornisch.
Tri Heleth, Kinslemen, Hagawasa, Olenran Aral, Iumeth.
Und schließlich Burgenland Kroatisch.
Furlisch Nakacha, Kukovacha. Da, Timi se nek sjedi, Učači va gnjazdo.
Die Clips stammen von der Projektwebseite, wo ihr ausführliche Informationen und noch weitere künstlerische Beiträge finden könnt. Den Link gibt es in den Shownotes. Mein Name ist Mario Wasserfaller und ich heiße euch herzlich willkommen bei einer neuen Folge von An der Quelle.
An der Quelle, der Podcast von Rudolfina, dem Wissenschaftsmagazin der Uni Wien.
Ja, hallo liebe Eva, danke, dass du dabei bist bei unserem Podcast. Dein Thema sind die gefährdeten Sprachen. Wir haben es im Intro schon ein bisschen gehört, was da alles dazu zählt. Die UNESCO schätzt, dass etwa die Hälfte der derzeit 7000 Sprachen der Erde bis zum Ende des Jahrhunderts verschwinden könnten. Ab wann gilt denn eine Sprache als gefährdet? Gibt es da auch sogenannte Kipppunkte?
Ja, eine Sprache gilt dann als gefährdet, wenn sie über längere Zeit an SprecherInnen verliert. Also eigentlich alle Sprachen, deren SprecherInnen-Gemeinschaft kleiner wird, sind in einem potenziellen Status der Gefährdung. Das ist jetzt weniger dramatisch, wenn es sich um SprecherInnen in der Zahl von 250.000 oder so handelt. Aber es ist natürlich viel dramatischer, wenn es um Sprachen geht, die nur mehr 10 SprachverwenderInnen haben. Und der Kipppunkt, über den sich alle einig sind, dass es ein tatsächlicher Kipppunkt ist, ist, wenn die letzte Person, die die Sprache als Muttersprache gesprochen hat, verwendet hat, gestorben ist, dann ist die Sprache ausgestorben. So, das ist jetzt, würde ich mal sagen, eine Annahme, die von vielen geteilt wird. Da sind sehr, sehr viele Hintergrundannahmen äußerst problematisch. Denn das eine ist, wenn eine Sprache nicht mehr als Muttersprache erworben wird oder nicht mehr weitergegeben wird, bleiben ja dennoch Reste dieser Sprache in der Gesellschaft. Also kurze idiomatische Wendungen, Begrüßungsfloskeln, es bleibt immer irgendetwas. Und aus diesem Grund haben sich auch diese Skalen zur Messung der Gefährdung von Sprachen deutlich weiterentwickelt und gehen nicht mehr so einfach davon aus, verliert ein Sprecher ihnen, letzte Person gestorben, ist also eine ausgestorbene Sprache oder ist eine tote Sprache, sondern haben ein neues Kriterium eingeführt, das ich sehr, sehr interessant finde, nämlich gibt es Menschen, die sich mit dieser Sprache identifizieren, die ein Interesse daran haben, diese Sprache zu lernen und diese Sprache weiterzuverwenden. Und erst wenn das nicht mehr da ist, also wenn es keine Gruppe mehr gibt, die Zugehörigkeit zu einer Sprache konstruiert, erst dann gilt die Sprache als wirklich ausgestorben. So, und die Frage war jetzt, Gefährdung, gibt es Kipppunkte? Ich würde mal sagen, der große Kipppunkt ist wirklich dieses Zugehörigkeitsgefühl, dieses sich einer Sprache annehmen, diese, in den Skalen heißt es dann Identität, die Sprache ist Teil meiner Identität. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Kipppunkt. Natürlich gibt es auch andere Kipppunkte. Einer wäre diese intergenerationelle Weitergabe, also wenn die Eltern die Sprache nicht mehr an die Kinder weitergeben, und zwar in großem Ausmaß, dann ist das ein deutliches Zeichen für Gefährdung.
Ja. Ja. Die UNESCO hatte ja 6 Grade der Bedrohung auch eingeführt, von sicher bis ausgestorben.
Ja. Ja. Und das hat man aber erweitert, und das hat man sinnvollerweise erweitert um das Kriterium, der gibt es noch eine Gruppe, die sich identifiziert mit einer Sprache. Und gleichzeitig auch dieses Label ausgestorben ist ja höchst in Diskussion. Ja. Da ist eben das Beispiel des Kornischen, das wir im Projekt untersucht haben, recht interessant, weil keine Einigkeit besteht, ob diese Sprache ausgestorben ist oder nicht. Aha. Im 18. Jahrhundert. Sehr bekannt ist die letzte Verwenderin. Angeblich im 18. Jahrhundert, als die starb, wurde die Sprache oder wird die Sprache immer noch von vielen als ausgestorben bezeichnet. Aber tatsächlich war sie nie ganz weg, sondern immer in gewissen Verwendungsweisen vorhanden. Und die Revitalisierung jetzt kann natürlich auf etwas aufsetzen. Aber das klingt jetzt ein bisschen wie Haarspalterei. Es ist aber sehr, sehr wichtig für den Schutz der Sprache, weil eine ausgestorbene Sprache wird zum Beispiel nicht in die europäischen Schutzsysteme aufgenommen. Mhm. Und für Kornisch war es sehr wichtig, dass man erklären konnte, dass die Sprache nicht wirklich ausgestorben ist, und so kann sie in die Rahmenkonvention des Europarats aufgenommen werden und hat somit einen gewissen Schutz im europäischen Rechtssystem. Also das, was uns vielleicht ein bisschen nicht so wichtig scheint im ersten Moment, kann dann eine große Bedeutung bekommen.
Ja, warum ist denn die Erhaltung von gefährdeten Sprachen so wichtig? Vielleicht ist es klar, man denkt ja logisch, dass es wichtig ist, aber was sind denn wirklich Gründe?
Also das fällt mir deswegen schwer zu beantworten, weil die Gründe für die verschiedenen Interessensgruppen unterschiedlich sind. Also manche Linguisten interessieren sich für bestimmte Eigenschaften von Sprachen. Beispielsweise eine Sprache, die aus ganz vielen Konsonanten besteht und kaum Vokale hat. Hätte man diese Sprache nicht gekannt, hätte man gar nicht gewusst, dass es überhaupt möglich ist, auf diese Art und Weise zu kommunizieren. Das ist nicht unbedingt das, was mein Hauptinteresse ist. Gleichzeitig sind Sprachen immer auch eine Verbindung mit anderen Menschen und eine Verbindung mit der Welt, die mich umgibt. Also dieses Erkennen der Welt, dieses Darstellen der Welt. Ich würde jetzt nicht die Idee des Gefangenseins in einer Sprache unterstreichen. Also man kann ja die Sprache auch transzendieren. Also wir sind nicht gefangen in dem, was wir sprachlich ausdrücken können. Aber die Sprachen öffnen uns Perspektiven. Und wenn ich Sprachen verliere, dann gehen diese Perspektiven verloren. Und sehr häufig sind es kulturelle Perspektiven, auch die Benennung der Umgebung, sehr wichtig, die Ökologie, also Kenntnisse über ökologische Zusammenhänge, die jetzt insbesondere in Zeichen der Klimakrise sehr wichtig sind. Also das sind alles so Überlegungen, weshalb es wichtig ist, diese Perspektiven, diese Kenntnisse möglichst nicht zu verlieren. Und mein Fokus gilt aber der Gesellschaft, also dem gesellschaftlichen Zusammenhalt, wo es auch sehr bedeutsam ist, und zwar bedeutsam für Frieden, für Demokratie, für das Zusammenleben zwischen Menschen, weil die Gefährdung von Sprachen auch die Gefährdung der Menschen ist, die Sprachen verwenden. Sprachen verschwinden nicht einfach. Also in den seltensten Fällen ist es eben ein Vulkanausbruch, der eine Sprache zum Verschwinden bringt. Zumeist sind es Machtstrukturen, Machtasymmetrien, die Verwenderinnen mancher Sprachen begünstigen und mancher eben benachteiligen. Und das führt zu Unfrieden, Konflikt. Und das ist auch der Punkt, der mich interessiert. Und gleichzeitig eben dieser Reichtum an Wohlbefinden, also in der Forschung nennt man das jetzt jüngst Wellbeing durch Spracherhalt, der Gewinn, den man hat, wenn man sprachliche Diversität behalten kann.
Wie kann man das auch abgrenzen vielleicht, eine gefährdete, eine minorisierte Sprache und einen starken Dialekt innerhalb einer Sprache?
Ah, das ist eine sehr interessante Frage, ja. Das ist wirklich eine gute Frage. Ich müsste eigentlich drauf sagen, man kann nicht, ja. Also es ist ganz schwer abgrenzbar und letztlich ist es eine politische Entscheidung. Also Dialekte haben sich immer wieder zu Sprachen entwickelt, aber das hat keine linguistische Basis, sondern das hat eine politische Basis. Also wenn das Letzeburgische vom Deutschen zum Letzeburgischen mutiert ist, dann war das einfach ein politischer Akt Mitte der 80er Jahre, wo man gesagt hat, das ist jetzt eine eigene Sprache. Also gerade bei gefährdeten Sprachen ist das oft sehr, sehr schwierig festzustellen. Denen fehlt sehr häufig dieses Dach, das sich entwickelt, wenn eine Sprache unterrichtet wird. Wenn sie nicht unterrichtet werden, dann entwickeln sie sich als Vehikularsprachen, also als Sprachen in der Verwendung, leicht auch auseinander und man hat den Eindruck, es handelt sich um verschiedene Sprachen. Und dieses Trennen der Sprachen führt dann letztlich auch dazu, dass sie sich als schwächer empfinden und kleiner empfinden und nicht mehr zugehörig empfinden. Also die Frage Dialekt und Sprache ist, ist eine heikle, schwierige und ist etwas, was unbedingt ausdiskutiert werden muss im Zuge von Revitalisierung.
Wie ist denn die Situation aus deiner Sicht in Österreich?
Ja.
Wir haben jetzt heuer 50 Jahre Jubiläum des Volksgruppengesetzes. Und wie stellt sich die Situation für dich dar, für Minderheitensprachen in Österreich?
Ja, also das Volksgruppengesetz ist natürlich ein Gesetz, das territoriale Rechte zugesichert hat und insofern etwas, wofür es sich gelohnt hat, sich einzusetzen, regelmäßig. Das sage ich deshalb, weil das Volksgruppengesetz zwar etwas vorsieht, wofür sich aber die Volksgruppen selbst immer wieder kontinuierlich einsetzen müssen. Das heißt, die Durchsetzung der Rechte war ein ständiger Kampf. Wenn wir jetzt auf die Dialekte zurückkommen, dann ist das schon was, was auch in Österreich ein Thema ist, weil beispielsweise im Burgenland die Ortsdialekte jene Sprachverwendungsweisen sind, zu denen die größte Identifikation besteht. Also man identifiziert sich mit dem Ort, mit dem Dorf. Gleichzeitig gibt es auch einen Standard. Der Standard ist eher das Neutrale, aber da ist das Herz nicht so dabei. Ja. Was aber sehr gut ist, dass es das gibt. Das ist das, was in der Schule dann auch unterrichtet wird. Und die Volksgruppen haben durch dieses Volksgruppengesetz den Schutz, haben auch territorial bestimmte Rechte, für die sie sich ständig einsetzen müssen. Aber die Volksgruppen sind einfach keine stabile Entität, die in den Territorien verhaftet ist, wo sie geschützt sind, sondern die bewegen sich, so wie alle anderen Menschen in Österreich auch und außerhalb Österreichs. Das heißt, der Schutz ist für Wien, wo sich sehr viele Burgenland-Kroatinnen, aber auch Sloweninnen aufhalten, dort nicht mehr gegeben. Und das heißt, damit will ich sagen, dass das Volksgruppengesetz eine gute Basis ist für Sichtbarkeit und so weiter, aber dass man im Zuge der vielen Jahrzehnte, die vergangen sind, auch über eine Aktualisierung nachdenken kann und sollte. Und zusätzlich kommt, also da gibt es Arbeiten dazu, ist natürlich der Begriff Volksgruppe ein problematischer Begriff. Ja.
In Österreich regelt das Volksgruppengesetz seit 1976 die rechtliche Stellung der autochthonen Volksgruppen. Es verpflichtet die Republik, ihre Sprache und Kultur sowie ihren Bestand und ihre Erhaltung zu achten, zu sichern und zu fördern. Als Volksgruppen gelten Gruppen österreichischer StaatsbürgerInnen mit nicht deutscher Muttersprache und eigenem Volkstum, die in Teilen Österreichs wohnhaft und beheimatet sind. Heute sind 6 autochthone Volksgruppen anerkannt: KroatInnen, SlowenInnen, UngarInnen, TschechInnen, SlowakInnen und Roma. Das Gesetz sieht unter anderem Volksgruppenbeiräte, Förderungen sowie Regelungen zur Verwendung von Volksgruppensprachen als Amtssprachen und zu zweisprachigen Ortsbezeichnungen vor. Die Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe ist freiwillig. Niemand muss sie nachweisen. Auf europäischer Ebene soll die 1998 in Kraft getretene Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen sprachliche Vielfalt schützen und fördern. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, Regional- und Minderheitensprachen in Bereichen wie Bildung, Verwaltung, Justiz, Medien und Kultur aktiv zu fördern. Ziel ist, dass diese Sprachen nicht nur im privaten Bereich, sondern auch im öffentlichen Leben verwendet werden können. Die Charta gilt nicht für Dialekte oder für Sprachen, die mit neueren Migrationsbewegungen verbunden sind.
Und auf der europäischen Ebene ist es vielleicht nicht direkt vergleichbar, aber ähnlich mit der europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen, die es zwar gibt, die einen Rechtsrahmen vorsieht, der aber nicht so verbindlich ist, oder?
Ja, also eine Problematik ist schon, dass migrierende Sprachen und Sprachen der Migration nicht erfasst werden, sondern es geht um historische Regional- und Minderheitensprachen. Somit schafft die Charta ein Ungleichgewicht.
Bildet also nicht wirklich die Gegenwart.
Die wirkliche Mehrsprachigkeit, das ist ganz klar. Ja. Zum anderen ist es auch so, dass Sprachen, die jetzt nicht an einem Ort verortet sind, sondern wandernde Sprachen auch schwieriger erfasst werden können.
Zum Beispiel?
Also ja, Romanes ist jetzt schon drinnen, aber das ist schwieriger und Jiddisch ist nicht erfasst. Mhm. Ja, das ist wirklich problematisch. Ja, und dann ist es natürlich den Staaten frei, zu welchen der Maßnahmen sie sich verpflichten. Es gibt ganz viel Kritik daran, aber ich muss trotzdem sagen, ich kann mich noch erinnern, wie das 1998 da ratifiziert wurde, also in Kraft getreten ist nach diesen ersten Ratifizierungen. Und also die Charta hat schon eine Wirkung, indem sie an ein Monitoring-System gebunden ist, genauso wie die Rahmenrechtskonvention. Also da gibt es ein Monitoring, wo überprüft wird, ob die Staaten das einhalten, was sie versprechen. Und es gibt regelmäßige Berichte. Und diese Berichte, auch wenn sie nicht immer eingehalten werden, aber sie geben uns Auskunft darüber, wie es um die regionalen und Minderheitensprachen steht.
Aber anscheinend ist auch viel Eigeninitiative gefragt und diverse Projekte, die es so gibt in den Ländern. Welche Möglichkeiten hat man denn, gefährdete Sprachen zu bewahren? Jetzt von Musik über Kunst bis hin zu künstlicher Intelligenz. Was gibt es denn da alles, was so gemacht wird?
Ich finde gut, dass du das angesprochen hast mit der Eigeninitiative. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich kenne keine minorisierte Gruppe, die nicht extrem aktivistisch unterwegs wäre, um sich für ihre Sprache einzusetzen und dann Erfolg hätte. Ja, also das ist wirklich, das ist einfach Teil dieses Gefährdetseins und Diversität bewahren wollens. Ja, das ist ganz wichtig. Das finde ich schön, dass du das ansprichst. Ja, welche Möglichkeiten es gibt. Wir sehen zumindest in Europa, dass diese Weitergabe in der Familie einfach nicht mehr funktioniert und dass das in den meisten Fällen ausläuft. Also hat die Bildung einen wichtigen Anteil, die schulische Bildung, aber auch die Bildung der Eltern, also die außerschulische Bildung, die Sprachkurse und so. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und da sehen wir, dass diese eben auch aus dem Aktivismus, aus der Graswurzelbewegung, aus entstandenen Schulen, assoziative Schulen in ganz Westeuropa, dass die wirklich gute Erfolge haben. Mhm. Dass Kinder Sprachkompetenzen entwickeln in minorisierten Sprachen wie Katalanisch, Bretonisch und so weiter, mit denen sie etwas anfangen können, wo sie sich im Leben bewegen können, ja, wo sie sprachlich handlungsfähig sind.
Und natürlich die technologische Entwicklung spielt vielleicht auch ein bisschen in die Hände, wenn man solche Aktionen oder Initiativen setzen will. Künstliche Intelligenz, die vielleicht da ein bisschen hilft im Hintergrund?
Ja, das ist ein sehr heikles Thema, finde ich. Also heikel. Ich finde, es ist ein extrem spannendes Thema. Es ist nur ein Thema, das mit, in meinen Augen, mit zu viel Hoffnungen und Illusionen verbunden ist. Ich höre immer wieder, die künstliche Intelligenz wird unsere Minderheitensprachen retten. Wird sie ganz sicherlich nicht. Ja? Also wir werden lernen müssen, die KI im Sinne der minorisierten Sprachen zu verwenden. Und häufig ist es so, dass minorisierte Sprachen auf dem Modell der großen Sprachen wie Englisch, Französisch, die riesige Korpora haben und wo sich Sprachmodelle wesentlich leichter entwickeln lassen, auch Sprachmodelle, die gut funktionieren, dass minorisierte Sprachen versuchen, das zu kopieren. Und das kann einfach nicht funktionieren.
Was ist denn unter Corpora genau zu verstehen?
Ein Korpus ist eine Ansammlung von Texten in einer bestimmten Sprache.
Das wo einfach alles schriftliche Texte gesammelt wird, genau. Mehr oder weniger zu einer Sprache. Und, genau. Ja, genau. Und worin liegen denn diese vielleicht verfehlten Hoffnungen? Also was sind denn die Projektionen, was KI denn machen könnte oder in welcher Form?
Ja, die Projektion ist zum Beispiel, wenn ich schon keine Sprecherin mehr habe, die meine minorisierte Sprache spricht, ja. Dann rede ich mit der KI. Mhm. Aber ich kann mich erinnern, wie die KI, also ChatGPT, hat plötzlich 15 minorisierte Sprachen aufgenommen und hat mir ein Freund aus der Bretagne ein Mail geschrieben auf Deutsch und er hat sich das übersetzen lassen von Bretonisch auf Deutsch durch die KI und hat am Anfang nichts gestimmt, weder das Datum eines Termins, gar nichts. Mittlerweile ist das schon ein bisschen besser geworden, aber die minorisierten Sprachen werden nie mithalten können mit diesen Large Language Models. Also man muss sich überlegen, wie man Small Language Models schafft, die korrekt sind. Und da gibt es sehr viele Arbeiten dazu. Und insofern finde ich schon, dass das die Sprachbewahrung stützen wird. Ja? Hm. Also ich teile die Hoffnung, aber eben man muss einen eigenen Weg finden. Genauso wie die Minderheitensprachenpädagogik anders ist als Fremdsprachenpädagogik. Ja? Das macht einen Unterschied.
Auf der Erde gibt es eine enorme sprachliche Vielfalt. Die UNESCO dokumentiert 8.324 Sprachen. Rund 7.000 davon sind heute noch in Gebrauch. Doch diese Vielfalt ist massiv bedroht. Rund 40% der Sprachen gelten als gefährdet. Im Durchschnitt geht weltweit alle 2 Wochen eine Sprache verloren. Gleichzeitig konzentriert sich die weltweite Sprachverwendung auf wenige große Sprachen. Nach der Gesamtzahl der SprecherInnen zählen Englisch, Mandarin-Chinesisch, Hindi, Spanisch und modernes Standardarabisch zu den 5 meistgesprochenen Sprachen der Welt. Besonders im digitalen Raum ist diese Dominanz sichtbar. 2021 entfielen 77% der Kommunikation im Cyberspace auf nur 10 Sprachen. Die UNESCO sieht im Verlust einer Sprache deshalb weit mehr als den Verlust eines Kommunikationsmittels. Über Sprache werden Wissen, Erfahrungen und mündliche Traditionen von einer Generation an die nächste weitergegeben. Verschwindet eine Sprache, kann damit auch dieses Wissen verloren gehen. Von Geschichten und historischen Erfahrungen bis zu kulturellen Praktiken und Traditionen.
Wenn wir schon auf der konkreten Ebene jetzt bleiben, es gibt ein großes EU-Projekt namens Rise Up, das du von Wien aus geleitet hast. Worum ist es dabei denn gegangen? Was war deine Rolle darin und welche Ergebnisse hat es denn hervorgebracht?
Also ich war mit der Wiener Gruppe damit beschäftigt, dass wir Strategien und Methoden zur Revitalisierung von minorisierten Sprachen ausgearbeitet haben und das zunächst mal auf diese 5 Sprachen von Rise Up bezogen haben, aber dann auch versucht haben, das auszuweiten. Also wir waren sozusagen das Methoden- und Strategien-Work-Package.
Jetzt müssen wir vielleicht gleich erwähnen, welche Sprachen das waren, weil ich, als ich die zum ersten Mal gesehen habe, diese Sprachen, habe nur eine gekannt. Soll ich sie aufzählen? Also Aranesisch, Aromunisch, dann Burgenland, Kroatisch, Kornisch und Setu. Also,
Okay, Burgenland, Kroatisch, Burgenländisch, Kroatisch kennst du, gell?
Genau, das ist die eine.
Sehr gut. Ja, Setu ist eine Sprache an der Grenze von Estland und Russland. Dann Aranes gehört zu diesem okzitanischen Spektrum und wir haben sie in Spanien besucht, im Val d'Aran. Dann Kornisch ist eine keltische Sprache, Cornwall. Und dieses Aromunisch ist eigentlich über den gesamten Balkan bis Griechenland verbreitete Sprache. Hat sicher die meisten Verwenderinnen.
Und wie seid ihr denn da vorgegangen? Das heißt, ihr habt wahrscheinlich einmal die SprecherInnen dieser Sprachen gesucht, kontaktiert und habt dann über verschiedene Wege und Methoden versucht, das Ganze zu revitalisieren, hast du gesagt.
Wir haben uns angeschaut, was passiert. Mhm. Ja, und unser Ansatz war eben so ein sprachökologischer Ansatz. Das heißt, wir haben nicht nur eine Sprache angesehen, sondern wir haben uns das sprachökologische Umfeld angesehen. Welche Sprachen werden in dem Bereich noch verwendet? Was sind deren Funktionen? Weil man einfach heute Sprachrevitalisierung nicht mehr so versteht, wie ich schaue mir eine Sprache an und baue die aus und kümmere mich sozusagen nur um Seto und das war's dann, sondern ich versuche die Ökologie, das heißt die Sprach Ökologie, die sprachliche Diversität zu erhalten in der Form, dass die minorisierte Sprache einen stabilen Platz darin hat. Mhm. Ja, wir können nicht mehr davon ausgehen, dass zum Beispiel Seto oder Aranes oder auch Burgenländisch-Kroatisch alle Funktionen im Leben der Menschen erfüllen wird. Die Menschen verwenden zusätzlich auch Estnisch oder Deutsch, Englisch, alle möglichen anderen Sprachen, aber ein stabiles Ökosystem zu bilden, wo ein gesicherter Platz für diese minorisierten Sprachen ist, das war unser Anliegen. Mhm. Und da sind wir eben drauf gekommen, dass die Ökologien unterschiedlich sind. Also zum Beispiel Aranes hat eine sehr starke Behörde hinter sich, eine Behörde, die das stark unterstützt und sehr viele Sprachkurse organisiert und auch Erwachsenenbildung macht. Das war ganz faszinierend, mhm. während das im Burgenland-kroatischen Gebiet nicht der Fall ist. Also Erwachsenenbildung und so, also institutionalisierte Kurse und so gibt es nicht, obwohl auch Bedarf da wäre. Im Burgenland haben wir gesehen, dass die Menschen vermissen, dass es Sprachverwendungsgelegenheiten gibt. Also das ist halt das Typische an den minorisierten Sprachen. Wenn eine Person die Sprache nicht spricht, Sprecher minorisierter Sprachen sind ja immer mehrsprachig, und dann kommt eine Person dazu, die minorisierte Sprache nicht verwendet, dann verwenden alle gleich Deutsch, damit sie die Person nicht ausschließen. Ist okay, natürlich. Aber die Überlegung ist, wie kann man es schaffen, dass man so Breathing Spaces, also Räume zum Atmen, sichere Räume für die Verwenderinnen von minorisierten Sprachen bildet. Und das war dann unser Anteil an dem Projekt. Wir haben da ein paar so Strategien ausgearbeitet.
Ja, und welche Ansätze wurden denn da ausprobiert? Also man sieht auf der Webseite, es gibt von Gedichten, die da gesprochen werden, bis hin zu Liedern, die performt werden, verschiedenste Ansätze. Also kannst du vielleicht ein paar Beispiele noch nennen?
Ja, also in dem Projekt, das war aber jetzt nicht unsere Aufgabe, haben wir sehr viel mit KünstlerInnen zusammengearbeitet, die dann Gedichte wirklich auch für eine Ausstellung, wir haben so eine Ausstellung, eine Wanderausstellung gemacht, die von einem Ort zum anderen gewandert ist, also Gedichte verfasst haben oder gestickt haben und so Artefakte konstruiert haben. Und die KünstlerInnen haben sich dann miteinander vernetzt. Wir haben auch Artist-Interviews, also Interviews mit KünstlerInnen gemacht, die man auch auf der Website anhören kann. Musik ist dabei. Das ist der kreative Teil, wo ich das Gefühl hatte, dass das so wirklich die Herzen der Menschen und auch die Zugehörigkeit sehr, sehr stark erfüllt hat. Ja, das war etwas, was extrem wichtig war. Unsere Aufgabe war zu schauen, was gibt es an Möglichkeiten, Sprachverwendung zu fördern. Und wir haben, ich würde mal sagen, wir haben zwei Projekte, die wir vorschlagen würden, die wir aber im Rahmen, das ist immer das Problem von solchen Projekten, im Rahmen der 3 Jahre nicht umgesetzt haben, aber die wir ausgearbeitet haben. Das eine ist dieses RiskierWas, Linguistic Risk Taking Initiative aus Ottawa, und das andere ist das Sprachendorf, Icelandic Village heißt es ursprünglich. Das haben wir als Sprachendorf dann umgemodelt, sozusagen für minorisierte Sprachen.
Okay, das heißt, offiziell ist es beendet mit Jänner 26 von diesem Jahr. Das heißt, es wird versucht, noch daran anzuknüpfen jetzt.
Genau. Das war auch ein bisschen so frustrierend, weil du ja auch gesagt hast, du hast auf der Website geschaut, aber nach 3 Jahren ist das Projekt aus. Und ich weiß nicht, wie soll ich das sagen, wenn man Minderheitenforschung betreibt oder sich mit minorisierten Gruppen befasst, dann ist das keine neutrale Forschung, die einen nicht betrifft oder irgendetwas, was man so abschließen kann, sondern man geht Beziehungen ein, man spürt die Hoffnungen der Menschen, ja, weil die haben es einfach satt, beforscht zu werden. Wir haben auch einen kollaborativen Ansatz gehabt. Die wollen dann auch Ergebnisse mit bearbeiten, weiterentwickeln können. Und deswegen versuchen wir jetzt eben über die Volksgruppenförderung zum Beispiel die Ergebnisse des Projekts weiterzuführen. Dieses Sprachendorf, das aus dem isländischen Icelandic Village entstanden ist, das versuchen wir für burgenländisch-kroatisch zumindest teilweise umzusetzen.
Was bedeutet das konkret, vielleicht in einem Satz noch?
In einem Satz geht es nicht. In Island war das so, dass die Menschen draufgekommen sind, sie würden sich gern isländisch erhalten, obwohl alle Englisch können, und haben dann beschlossen, es gibt spezifische Orte, an denen isländisch gesprochen werden kann, und Menschen können sich, auch wenn sie isländisch erst lernen, zum Beispiel ein Ticket fürs Bad auf isländisch bestellen. Und die Dame, die am Schalter sitzt, oder der Herr, der am Schalter sitzt, antwortet. langsam. Also die Personen, die an diesen Orten sind, haben auch ein Training bekommen, wie geht man mit Sprachlernenden um. Das ist nämlich sehr spannend, weil so Orte wie hier spreche ich X, hier spreche ich X, die gibt es ja überall in allen minorisierten Gegenden. Aber ein Training für die SprachpartnerInnen, wie gehe ich mit Leuten um, die die Sprache erst lernen, das gibt es eben nicht. Und das versuchen wir jetzt für Burgenländisch-Kroatisch umzusetzen, dass wir halt Orte finden, die darauf einsteigen. Und wir haben es auch schon eingereicht und es ist uns Geld zugesichert worden, ein bisschen was.
Okay, ja, sehr spannendes Projekt. Das heißt, es ist da auch noch alles im Fluss, so wie die Sprache ja auch selbst. Und wir werden dann schauen, wie es weitergeht damit. Ein wichtiger Ort, den du schon genannt hast, ist die Schule. Was ist dir im Zusammenhang mit Sprache als ehemalige Lehrerin ein besonderes Anliegen? Vielleicht werden da Sachen auch immer ein bisschen missverständlich dargestellt oder falsche Akzente gesetzt. Wie stellt sich die Situation für dich dar?
Ja, es war auch schon in deiner Frage, Mehrsprachigkeit oder Sprachen verknüpft mit Problem. Und ich glaube, das ist eine Grundannahme, unter der wir nicht nur in Österreich tatsächlich leiden. Wir verstehen immer noch nicht, dass Mehrsprachigkeit etwas ist, das Reichtum, Vielfalt, Perspektiveneröffnung bedeutet, das eine Grundlage für die Demokratie darstellt. Und wo wir vielleicht vor Herausforderungen stehen, das will ich jetzt gar nicht leugnen, ja, aber wir begegnen dem jetzt institutionell sehr häufig mit Zwang, Angst und beides, Zwang und Angst, ist das, was Sprachenlernen am erfolgreichsten verhindert. Ja. Und aus diesem Grund finde ich es, also ich komme ja aus Krems, aus einer Kleinstadt und war dann viel in Wiener Schulen. Und schon allein die Projektion, die man in einer Kleinstadt hat über die Schulen in Wien, sagt sehr viel darüber aus, wie ich zu Mehrsprachigkeit stehe. Und wenn ich dann in Wiener Schulen gehe und es gibt ganz, ganz tolle Mittelschulen, Gymnasien in Wien, die Mehrsprachigkeit extrem gut darstellen, den Schülerinnen Möglichkeiten geben, sich zu entfalten, dann ist das eine völlig andere Welt. Ja, also dieses zeigen können, was ist möglich, wenn ich Kindern den Freiraum lasse. Natürlich müssen alle, es ist überhaupt kein Zweifel, Englisch und Deutsch lernen, Deutsch und Englisch natürlich. Daran besteht kein Zweifel, weil es wäre ja eine Entmächtigung der Kinder zu sagen, ja, Deutsch braucht es nicht wirklich lernen. Stimmt nicht. Aber Deutsch wird sich entwickeln in einer offenen Atmosphäre, wo auch Platz für andere Sprachen ist. Ja.
Und die Schule als wichtigen Ausgangspunkt jeglicher Entwicklung werden wir jetzt auch gleich in dem Teil ansprechen, wo du selbst ein bisschen mehr zu Wort kommst noch.
Forschungsrap. Würzige Fragen, köstliche Antworten.
Du hast gerade erwähnt, du bist in Krems aufgewachsen und in die Schule gegangen. Bist du gerne in die Schule gegangen?
Ja, also eigentlich schon. Ja, die Volksschule, das war was Wunderbares. Aber das war auch nur deswegen so wunderbar, weil ich eine geniale Volksschullehrerin hatte. Also ich glaube, ich war jetzt nicht so unkompliziert, gerade am Anfang, weil ich mich gefürchtet habe und dieses in Reihen sitzen, also so wie es halt damals war. Aber die hat das sofort erkannt und hat mich einfach mitgenommen in diese Schule. Ich war Linkshänderin, damals bin ich noch umgewöhnt worden auf die rechte Hand. Und das war gar nicht so einfach.
Das aber, war wirklich noch institutionalisiert in der Schule?
Ja, das war institutionalisiert, ja. Ich habe dann, weiß ich nicht, dann habe ich halt ein paar Ziffern links und ein paar Ziffern rechts geschrieben, bis der Übergang sozusagen geschafft war. Ja, würde man jetzt natürlich nicht mehr so machen. Aber dennoch, auch über diese Hürden bin ich in einer sehr freundschaftlichen, offenen Schule drüber gekommen.
War es da relativ bald klar, dass dich Sprachen stark interessieren oder waren andere Sachen auch möglich, die du hättest ergreifen können?
Ich glaube, Sprachen war schon relativ bald klar. Ich habe ja Geografie und Französisch studiert und Geografie war auch ziemlich klar, weil ich eben Lehrerin werden wollte. Ich habe meine arme Schwester schon im Kindesalter gequält mit dem Schule spielen, weil ich da immer so gerne Dinge erklärt habe. Ja, ich hoffe, sie hat keinen Schaden bekommen. Also ich wollte Lehrerin werden und das bin ich dann auch geworden und 17 Jahre lang geblieben.
Wie war dann für dich der Übergang oder wann war da klar, du möchtest da auch irgendwie in der Forschung tätig werden oder an die Uni gehen?
Ja, es ist eigentlich eh parallel gelaufen. Also nach der Dissertation habe ich immer wieder Forschungsprojekte gemacht und war der Universität immer verbunden. Es war so beides. Und irgendwann kam dann der Moment, wo ich mich entscheiden musste.
Und die Dissertation hatte schon mit einer Minderheitensprache zu tun.
Ja, genau, genau, genau. Das war das Bretonische.
Das Bretonische. Ja. Ist das ähnlich wie Französisch oder?
Das ist eben ganz anders. Das ganz ist eine anders. Keltische Sprache. Aha. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert, wie ich da als Au-pair-Mädchen nach Quimper kam und gesehen habe, dass die Großelterngeneration eben was anderes spricht als die Eltern. Aber die Eltern verstehen noch ein bisschen was und die Kinder, auf die ich aufgepasst habe, die verstehen gar nichts mehr. Und ja, das war so ein Eintauchen.
Und verortet ist es in der Bretagne offensichtlich.
Ja, genau. Ja. Mhm. Ja.
Und dann zieht sich das ein bisschen durch bei dir, diese Frankophonie, denke ich. Ja. Man sieht es in deinem ganzen Lebenslauf praktisch überall, hat es mit Französisch zu tun.
Ja. Ja. Ja, obwohl für Französisch muss ich mich wirklich einsetzen in der Wissenschaft, weil englische Quellen leichter zugänglich sind, eher online sind. Also wenn ich was Französisches zitiere, muss ich das ganz bewusst tun. Mhm. Das andere fällt einem zu. Und oft ist mir schon aufgefallen, ah, jetzt habe ich es wieder nicht getan. Also das ist eine bewusste Entscheidung. Und Bretonisch lerne ich es seit 30 Jahren und kann es immer noch nicht so, dass ich einigermaßen damit zufrieden bin. Das ist nicht so einfach, wenn man das so entfernt macht.
Also wird es nicht mehr so viele SprecherInnen geben?
Also. Davon, oder? Oh ja, es gibt 80.000 Leute.
80.000?
Ja, das ist eine große
Minderheit. Das ist also nicht direkt gefährdet, kann man jetzt
doch sagen. Doch, zählt schon? Unter gefährdet, aha. Weil sie, weiß ich nicht, ich glaube es war 2024, hatten sie noch 177.000. Ach, und jetzt sind es 80.000, die zählen sehr, sehr genau. Also ist auch eine private Initiative, die sich dann ausgeweitet hat, die zählen. In Österreich zählen wir ja nicht, wir wissen gar nicht, wie viel Sprecher wir haben von unseren minorisierten Sprachen.
Ja, und welche Sprachen sprichst du oder wie viele?
Gar nicht so viele. Ich spreche wirklich nicht viele. Also ich verwende im Alltag halt Französisch, Deutsch und Englisch und Spanisch und Italienisch kann ich im akademischen Bereich sehr, sehr gut verwenden, aber nicht im alltäglichen Bereich.
Redest du privat auch oft im Dialekt?
Ich kann leider keinen Dialekt. Ich bin in so einer Mischform, also in so einer Umgangssprache, niederösterreichischen Umgangssprache aufgewachsen. Und das ist mir sehr oft zum Nachteil geworden. Ja? Also nein, kann ich gar nicht.
Gibt es irgendeine Sprache, die du gerne sprechen würdest, wo du dich vielleicht einfach nicht drüber getraut hast oder die einfach nur besonders schön klingt oder so?
Ja, also was mir sehr leid tut, ist, dass ich überhaupt keine einzige slawische Sprache kann. Mm. Das tut mir wahnsinnig leid und ich finde das so schade. Ja, aber ich habe jetzt momentan auch nicht die Ressourcen dafür. Aber,
ich verstehe.
Ja.
Bei Sprache spricht man auch immer wieder in dem Kontext von Macht bis hin zu Unterdrückung und dass Gewalt mit Sprache beginnt und so. Ist es dir da auch ein Anliegen, aufzuzeigen und zu sagen, wenn es da Fehlentwicklungen gibt oder ortest du gerade auch Fehlentwicklungen sprachlicher Natur in der Öffentlichkeit?
Ja, beides. Also Macht durch die Sprache selbst, also indem manche Menschen sprachlos sind, weil ihre Sprachen nicht gehört werden, aber auch durch die Art und Weise, wie wir sprechen, also wie wir durch Sprache Gruppen schaffen, Differenzen schaffen, Asymmetrien schaffen. Natürlich orte ich mit dieser Monolingualisierung, die in Europa stattfindet, diesem Fokus auf die Nationalsprache, dieses Betonen. Ja, das wird schon fast absurd. Ich kann mich an ein Wahlplakat der letzten Wien-Wahl erinnern. Kein gutes Leben ohne gutes Deutsch, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Wo diese Freude an Sprache, dieses Entwickeln der Sprache, wo das völlig verloren geht und nur mehr Zwang übrig bleibt und Sprache zum Überlebensmodus wird. Ja, und das ist eine gewaltige Fehlentwicklung. Ja, der man entgegensteuern kann in der Schule. Wir haben wirklich viele schöne Projekte, wo sich Kinder entwickeln können,
Gedichte schreiben können. Man kommt bei Sprache und Schule zwangsläufig immer irgendwie zur Bildungspolitik. Wenn du eine Maßnahme setzen könntest, durchsetzen könntest, was wäre denn das akut?
Ja, ich glaube, das ist schon sehr lange in Diskussion, dieses Fach Sprache, das würde ich einführen und in diesem Fach Sprache den Kanon einfach sprengen, den Sprachenkanon, den wir derzeit in Österreich haben und eine Offenheit für alle möglichen sprachlichen Entwicklungen lassen.
Wie könnte das ausschauen in der Praxis?
Das könnte so ausschauen, dass diejenigen, die ihr Dari-Fassi entwickeln wollen, die Möglichkeit haben, das zu tun, auf unterschiedliche Art und Weise, im besten Fall natürlich mit Lehrpersonen. Also wir bewegen uns ja schon ein bisschen in die Richtung hin. Wien hat ja also Österreich, Wien im Besonderen, hat ja ein ganz tolles staatliches Angebot im Erstsprachenunterricht. Also wir haben 24 bis 26 Sprachen, die regelmäßig angeboten werden. Und wenn diese Sprachen zum Beispiel im Zeugnis aufscheinen dürfen und benannt werden und nicht nur Erstsprachenunterricht, Sprache irgendwas, sondern Erstsprachenunterricht, Dari, ich kann zeigen, ich habe das gelernt, dann ist das eine Motivation und das ist auch mit Freude und Erfolg und so weiter verbunden. Also da würde ich ansetzen.
Wann warst du das letzte Mal sprachlos?
Oh Gott, ja, ich glaube, das war tatsächlich in der Bretagne, wo ich da auf so einem bretonischen Fest war und einfach viel zu lange gebraucht habe, um meine bretonischen Kenntnisse zu aktivieren, um mich irgendwie zu beteiligen. Also das war wirklich sprachlos.
Aber kannst du da zur Not auf das Französisch switchen? Wird das akzeptiert oder ist das dann ein bisschen
nicht so gern gesehen? Nein, das hätte ich nicht gemacht.
Ach so, okay.
Wollte ich nicht.
In der Forschung, in deiner wissenschaftlichen Karriere, gibt es da ein Highlight? Hast du irgendetwas, wo du sagst, du hast wirklich etwas erreicht oder arbeitest du auf irgendetwas Bestimmtes auch hin, was du gerne erreichen möchtest?
Ja, das eine ist diese Forschungshaltung, diese Forschung zu betreiben in Kooperation, kollaborativ, partizipativ. Das ist leichter gesagt als getan, ja, weil was bedeutet das, aufeinander zugehen, ForschungspartnerInnen zu haben und eben nicht Forschungssubjekte oder gar Objekte, sondern gemeinsam sich aufeinander einzulassen. Und da haben wir jetzt beispielsweise im Anschluss an Rise Up, haben uns einige Personen aus dem burgenländisch-kroatischen Bereich gesagt, sie würden gern mit uns weiter in Kontakt treten. Und da habe ich so ein Projekt, das liegt mir am Herzen, das ist aber wirklich ein anstrengendes Projekt. Diese 15 Personen haben wir interviewt im Rahmen einer Lehrveranstaltung. Das sind ganz tolle Interviews, extrem spannend. Und wir haben es im Rahmen der Lehrveranstaltung gemeinsam mit den Studierenden analysiert und es soll ein Themenheft der Wiener Linguistischen Gazette entstehen. Und ja, das ist, glaube ich, ein schönes, kollaboratives Projekt, wo man aber auch sieht, wie dieses Forschung-Lernen, das ist auch sehr viel dabei. Das habe ich am Anfang, glaube ich, als Lehrperson ein bisschen unterschätzt, wie schwierig das eigentlich ist, Analyse zu betreiben, dann zusammenzufassen, große Muster zu erkennen.
Das heißt, im besten Fall, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet und die selber auch ein bisschen die Methoden kennenlernen, ja, und alle haben was davon praktisch,
ja,
zu
genau,
verstehen.
Das ist, ja, das ist die Idee, ja, und das aber, ja, immer rückspiegeln, also Reziprozität. Mhm. Bevor irgendwas publiziert wird, muss es zurückkommen, um zu schauen, ob es Akzeptanz bekommt. Ja, das ist ganz wichtig. Ja, und sonst, was mir auch noch ein Anliegen ist, ist dieser Band Sprachenpolitik in Österreich. Alle 10 Jahre gibt es den Band Sprachenpolitik, ja, in Österreich. Das ist ein schönes Projekt, wo wir einfach immer so den Rückblick über die Dekaden machen und Veränderungen feststellen. Das ist eigentlich gut, wenn man die Historizität nicht verliert. Ja? Also ich habe oft den Eindruck, man vergisst dann, was vorher war. Und gerade da sieht man eben diesen deutlichen Hang zum monolingualen Deutsch über alles und Deutsch und Englisch. Aber alles andere ist nicht mehr so wichtig. Das sieht man dann in der zeitlichen Abfolge. Und ja, das ist mir auch ein wichtiges Projekt.
Was machst du zum Beispiel, wenn du jetzt nicht in der Uni bist, hier in deinem Büro und dich mit Forschungsprojekten beschäftigst? Wie schaltest du ab?
Meistens im Garten, da bin ich sehr viel und das tue ich auch sehr, sehr gerne. Setzen, ziehen, schneiden und so weiter. Oder auf meiner Laufstrecke, also wenn ich Zeit habe, gehe ich laufen. Oder manches Mal auch in Bars am Abend. Und sehr viel in Zügen, weil ich pendle und ja.
Spielt auch Lesen eine wichtige Rolle für dich, auch Belletristik, Literatur, oder kommst du weniger dazu?
Im Urlaub schon?
Ja.
Ja, ich komme jetzt aus dem Urlaub. Mhm. Ich bin ganz entspannt vom Almurlaub. Ja, doch, doch.
Hast du Lesetipps mitgebracht?
Ja. Also das letzte Buch, was ich gelesen habe, was mir wirklich, in das ich hineingekippt bin in diesen 10 Tagen Urlaub, das war von Joachim Meyerhoff, Die Zweisamkeit der Einzelgänger. Ein echt wirklich gutes Buch. Ich wollte eigentlich Man kann auch in die Höhe fallen lesen, habe dann natürlich wieder vergessen, das Buch einzupacken. Aber mein Mann, der die Alm überhaupt nicht mag, hat 15 Bücher eingepackt, darunter dieses eine von Meyerhoff. Das habe ich mir geschnappt und das war wirklich...
15 Bücher, das ist dann sportlich, vor allem wenn es in gedruckter Form auch ist. Ja. Und welches Album würdest du mitnehmen in den Urlaub oder auf die Insel, wenn du nur eines nehmen dürftest?
Wenn ich nur eines nehmen dürfte?
Ja.
Oh, dann würde ich mal irgendeins von El Jarreau mitnehmen. Mhm. Oder Bach. Oder Wander. El Jarreau.
Wenn wir schon jetzt in einem Podcast sitzen und du kannst sagen, was du willst oder anbringen, was du willst, was wäre das dann vielleicht?
Was ich so wichtig finde, weil ich das auch jetzt immer wieder so mitbekomme, auch bei meinen Kindern, dass so eine Differenzierung gemacht wird zwischen den Naturwissenschaften und den Geisteswissenschaften. Und also zu mir hat auch jemand einmal gesagt, was, dass man dazu überhaupt Forschung betreiben kann. Und das ist auf der einen Seite die Aufgabe, dass wir als Sprachenwissenschaftlerinnen erklären, warum das wichtig ist und bedeutsam ist. Also, dass wir uns nicht scheuen, das zu erklären. Und auf der anderen Seite dieses Erkennen, gerade bei minorisierten Sprachen, minorisierte Sprachen können sich nicht selber, sagen wir es einmal, retten oder revitalisieren. Das geht nicht. Da muss die Mehrheit Verantwortung dafür übernehmen. Und Sprachen als Angelegenheit von uns allen, also darzustellen und zu erkennen, das ist mir schon ein wichtiges Anliegen. Ja? Und Sprache hat einfach was mit unserem Sein zu tun und auch damit, wie wir miteinander umgehen.
Hiermit sei das nach draußen getragen, dein Anliegen. Dankeschön. Gut, schauen wir ein bisschen noch in die Zukunft, sowohl was deine Disziplin betrifft, als auch deine persönliche Zukunft. Also was würdest du sagen, wohin entwickelt sich gerade die angewandte Sprachwissenschaft so in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Was sind da die wichtigsten Trends oder Leitmotive, die da so erforscht werden oder anstehen?
Also ich glaube, diese Multimodalität, dass wir eben nicht mehr mit Texten allein arbeiten, sondern sehr viel mit Bildern und anderen Zeichen, das ist eine ganz wichtige Entwicklung. Und das zweite ist die künstliche Intelligenz. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass die künstliche Intelligenz auch in die Analyse eindringt und auch in die Auswahl der Quellen, dass sehr viele mit künstlicher Intelligenz Wissenschaft betreiben. Also das ist etwas, wo ich sehr, sehr zurückhaltend bin. Also ich bin extrem kritisch dem gegenüber, sich Ideen von künstlicher Intelligenz geben zu lassen, obwohl ich sehe, dass das passiert und auch nicht immer schlecht ist, aber ich würde niemals eine Forschungsidee mir aus der künstlichen Intelligenz holen. Aber das ist wahrscheinlich auch das Alter, ja. Also aber ich glaube, wir müssen uns wirklich damit auseinandersetzen und auch diese Zitierweisen und was geht weiter, was wird gelesen und wie kommt es wohin.
Und bei dir ganz konkret, was sind so die nächsten Schritte und Planungen in den nächsten paar Monaten oder Jahren?
Also wir starten jetzt ein neues Projekt, das ist dieses Doktoratsnetzwerk Multilava, wo 14 Doktorierende in Europa zu Digitalisierung und Mehrsprachigkeit in Europa arbeiten werden. Und wir sind jetzt da in der Rekrutierungsphase, wir haben die Interviews. So, das wird jetzt ein Projekt für 3 Jahre. Ich hoffe, dass wir da auch schöne Ergebnisse haben. Dann ist eben mein großer Wunsch, dass wir die Strategien, die wir entwickelt haben im Projekt Rise Up, dass wir da ein bisschen was umsetzen können. Ja. Es ist einfach so, dass unser Arbeitsbereich sehr klein ist und wenn wir sowas machen wollen, brauchen wir Drittmittel. Also um das werden wir uns bemühen. Ja, und dann werden wir versuchen, unsere Forschungskooperationen, wir haben jetzt einen Fellow aus den Philippinen da, der ist auch für 3 Jahre da und das bereichert uns auch sehr, also das auch sinnvoll zu fühlen.
Ja, klingt gut, dann kann ich nur sagen, viel Glück und Erfolg damit und danke für das interessante Gespräch.
Danke dir.
Wir haben gelernt, Sprachen sind wertvoll, gerade auch dann, wenn sie nur von wenigen Menschen gesprochen werden. Sie bewahren Wissen, Geschichten und kulturelle Traditionen, die eng mit ihnen verbunden sind. Ihr Verschwinden einfach hinzunehmen, ist keine Option. Damit Sprachen erhalten bleiben, braucht es Menschen und Gemeinschaften, die sich dafür einsetzen. Bestehende gesetzliche Regelungen allein reichen dafür offenbar nicht aus. Beim nächsten Mal erscheint dieser Podcast in jener Sprache, die von den meisten Menschen auf der Erde gesprochen wird, in Englisch. Yes, indeed. In dieser Spezialausgabe geht es dann um ein spannendes zeitgeschichtliches Thema, das uns nach Afrika führt und wo Dekolonisierung und das beginnende Atomzeitalter aufeinandertreffen. Ich freue mich schon darauf und hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei, bei An der Quelle oder vielleicht dann At the Source, wer weiß.